Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Vera Linz. Hallo.
Hallo.
In dieser Woche wurde es besiegelt. ARD und ZDF dürfen ab dem kommenden Jahr ein Jugendangebot für Menschen von 14 bis 29 Jahren im Internet anbieten. Was sind die konkreten Eckpunkte?
Ja, los geht's am 1. Oktober und es wird Film- und Textbeiträge geben. Das Ganze verknüpft mit Online-Foren. Und diese Beiträge dürfen auch auf externe Plattformen eingestellt werden, wie das ja heute schon die Öffentlich-Rechtlichen machen, auf YouTube oder Instagram. Und der Beschluss, dass das Jugendangebot kommt, war eigentlich nur noch eine Formalie. Allerdings müssen die Länderparlamente noch zustimmen.
Ja, und die große Frage, die sich da stellt, die im Raum steht, lautet ja, tja, wie und soll das gelingen, junge Leute fürs Angebot zu gewinnen? Es gibt ja schon jetzt immer wieder Versuche, die Zielgruppe im Netz zu erreichen mit, muss man sagen, eher mäßigem Erfolg. Wir haben 360, ein junges Nachrichtenformat des WDR. Das soll ja jetzt zum Beispiel auch eingestellt werden.
Ja, ganz genau. Also die Resonanz war einfach aus Sicht des WDR zu gering. Die Macher waren natürlich trotzdem total enttäuscht, dass es nicht weitergeht. Das ist ja ein Nachrichtenformat, das wurde gestartet zu Beginn des Jahres und hier wollte man mit jugendlicher Ansprache, schnellen Schnitten, mit lockerem Ton Klicks erzielen. Das wurde anfangs auch ziemlich belächelt, aber inzwischen gibt es, finde ich, durchaus anspruchsvolle Reportagen, zum Beispiel über junge Erwachsene mit HIV oder über die Flüchtlingsproblematik. Dennoch konnte man eben nur 7.000 Abonnenten gewinnen. Das sei zu wenig, sagt der WDR. Und tatsächlich fragt man sich nun, wie soll es gelingen, ab dem kommenden Jahr eben junge Leute ins Netz zu holen, auf die eigenen Seiten.
Vor allem für die Zielgruppe zwischen 14 und 29 genau. Jahren. Na gut, das ist jetzt also genehmigt, warten wir ab. Beschlossen wurden aber auch neue Jugendschutzregelungen fürs Netz. Das ist insofern erstaunlich, als dass es deswegen vor 5 Jahren noch Proteste gegeben hatte. Auch wir in Breitband haben berichtet. Nun hört man gar nichts mehr davon. Heißt es, diese Regelungen wurden überarbeitet und alle sind glücklich?
Na, glücklich nicht unbedingt, aber überarbeitet wurden sie. Sie wurden auch abgemildert, auch infolge mehrerer öffentlicher Online-Konsultationen. Damals war ja geplant, dass alle Website-Betreibende, also auch du und ich und Christian, ihre Inhalte im Netz selber altersklassifizieren müssten, damit die dann von Jugendschutzfiltern im Zweifel ausgelesen werden könnten. Da wurde natürlich jede Menge Rechtsunsicherheit befürchtet. Darauf hat man jetzt verpflichtet. Diese Pflicht gibt es also nicht mehr. Wir müssen das nicht tun. Der Jugendschutz soll aber dennoch über diese Filter gewährleistet werden, die eben zum Beispiel über Keywords Sachen rausfiltern, die Kinder beeinträchtigen könnten. Aber diese Programme sind halt bislang absolut nicht zufriedenstellend. Die sind sehr ungenau und damit ist man also am Ende doch nicht so zufrieden, weil halt das Problem Jugendschutz im Netz noch immer nicht gelöst ist.
Ja, Jugendschutz bleibt also ein Dauerbrenner. Wir kommen da auch, glaube ich, fast thematisch nochmal gleich drauf zu sprechen. Wie auch auf das Thema Urheberrecht, da kommen wir auch jetzt drauf zu sprechen. Denn in der vergangenen Woche wurde hier in Berlin darüber diskutiert, und zwar auf der Konferenz Die Zukunft des Urheberrechts. Wer war da und worum ging es genau?
Also es war sehr hochkarätig besetzt. 2 Tage gingen die mit Heiko Maas, Günther Oettinger und jeder Menge Rechtsexperten aus den Universitäten des Landes. Und eine Frage lautete eben, wie Urheber entschädigt werden können, wenn ihre Inhalte kostenlos oder zu Dumpingpreisen im Netz kursieren. Und der Vorschlag dazu lautet, die automatisierte Nutzung geschützter Werke im Netz kostenpflichtig zu machen. Das heißt also, Plattformen wie Google, Soundcloud oder Amazon sollten dafür bezahlen, dass sie automatisiert Inhalte weiterleiten oder zur Verfügung stellen, mehr Verantwortung also übernehmen. Und Kritiker sagen, naja, okay, wenn die jetzt zahlen müssen, dann müsste man aber auch mehr Nutzerrechte haben gleichzeitig. Die Diskussion, also ihr werdet es euch denken können, geht natürlich wie gewohnt weiter. Mehr zahlen müssen auf jeden Fall jetzt schon mal die großen Handyhersteller. Für jedes Smartphone und jedes Tablet werden künftig Abgaben fällig, so wie es ja jetzt auch schon bei Druckern oder Kopierern der Fall ist. Und noch eine Neuerung wird kommen. In der kommenden Woche will EU-Kommissar Oettinger sein Reformpaket vorstellen. Und das sieht vor, dass man also auch im Ausland Filme angucken kann, die man zu Hause gebucht hat. Also wenn ich zu Hause Netflix gebucht habe in Deutschland, soll ich das in Zukunft auch im Ausland abrufen können.
Mhm, okay.
Ja, klingt gut.
Ja, abschließend noch eine Nachricht von Google. Der Suchmaschine wird nämlich vorgeworfen, Schüler auszuspionieren. Bei den ganzen Produkten, die Google auf dem Markt hat, bieten sich mannigfaltige Möglichkeiten. Was ist denn genau passiert?
Ja, die amerikanische Datenschutzstiftung Electronic Frontier Foundation wirft Google vor, über seine Chromebooks in den Schulen und Universitäten würden persönliche Daten der Schüler und Studenten gespeichert werden. Und nicht nur die Daten, die man also in Googles Apps for Education eingibt, sondern eben auch, was sonst noch auf diesen Chromebooks gemacht wird, also Suche im Netz zum Beispiel. Google hat das sofort bestritten und hat gesagt, eine entsprechende Voreinstellung in den Apps, die die Erfassung der Daten ermöglicht, werde nun deaktiviert und die Datenschützer möchten aber nun, dass absolut nichts von dem, was da auf dem Chromebook sozusagen gemacht wird, von den Schülern und Studenten gespeichert wird.
Es wird also auch noch ein Thema sein, was uns sicherlich weiter beschäftigen wird. Vielen Dank, Vera. Alle Links zu den Medien und Meinungen gibt es wie immer auf unserer Webseite breitband.deutschlandradiokultur.de.